Erste Predigt in der Predigtreihe ziemlich naiv. Heute ziemlich naiv, der Bibel zu vertrauen. Wir schauen uns dazu am Anfang zwei Clips an. Den ersten Clip, da werdet ihr die Situation sofort einordnen können. Beim zweiten muss ich was kurz sagen. Es ist ein Ausschnitt aus Day After Tomorrow. Ein paar Leute verschanzen sich in der Bibliothek von New York City. Sie verschanzen sich aufgrund einer, ich habe den Film gar nicht gesehen, aber ich glaube, aufgrund einer gigantischen Flutwelle, die irgendwie eine Eiszeit auslöst, und sie hängen in dieser Bibliothek und verbrennen Bücher, um es warm zu haben. Okay, schaut euch die beiden mal an. Okay. Was ist die Bibel? Für Luther, Wort Gottes, Heilige Schrift hat er sie genannt, und er setzt für sie sein Leben aufs Spiel. Weiß sein Gewissen diesem Wort Gottes verpflichtet. Er sagt, er kann nicht anders, als sich unter die Autorität dieses Buches zu stellen. Ist sie das Wort Gottes mit Autorität oder ist sie Kulturgut? Zu schätzen, zu schützen sogar. Zeugnis einer Weltreligion. Oder auch sogar Grundlage unserer westlichen Grundgesetze, Menschenrechte, so. Aber nicht viel mehr. Luther lebte vor 500 Jahren. Wir leben heute, 2007. Wir sind aufgeklärte Menschen, wir sind sogar schlimmer noch postmoderne Menschen. Wir kennen nicht mehr nur das, was Luther kannte. Das christliche Abendland, wenn es das überhaupt noch gibt heute, weiß ich nicht. Unser Horizont in 2007 ist viel weiter. Vielleicht eher der Horizont des Menschen, der da in der Bibliothek sitzt. Und irgendwie, die Bibel schätzt darauf einen ganz anderen Grund. Also unser Denken ist nicht mehr nur vom christlichen Abendland geprägt, sondern von vielen Weltreligionen, Philosophien, was immer man auf diesem Globus entwickelt, gedacht, geglaubt hat, prägt uns. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und deshalb muss man, wenn man im Jahr 2007 lebt, nicht grausam naiv sein, wenn man sagt, okay, ich bin Christ und die Wahrheit suche ich nur in diesem Buch. Die Wahrheit über das Leben, über Gott, über uns. Ich glaube nicht, dass es in anderen Dingen keine Wahrheit gibt, aber die Wahrheit über Gott suche ich hier, ausgerechnet hier. Muss man nicht schrecklich naiv sein. Wenn man das noch macht, wie Luther auch, wenn es nicht lebensgefährlich für uns ist, unser Gewissen einem 2000 Jahre alten Buch verpflichten oder unser Leben darauf gründen. So. In unserer Predigtreihe geht es um Glaubensüberzeugungen, die man zu Recht hinterfragen und anzweifeln kann. Und ich finde sogar, dass man sie hinterfragen muss, sonst hätte man diese Predigtreihe nicht gestartet. Ich halte überhaupt nichts von einer Naivität, die einfach glaubt, ohne zu denken. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist ziemlich naiv, etwas für die Wahrheit zu halten, nur weil die Bibel es sagt. Wenn ich mir nicht die Mühe gemacht habe, mir zu überlegen, warum halte ich das für die Wahrheit? Warum sollte ich diesem Buch Autorität über mein Leben geben? Also, wir werden heute diese Art von Frage hinterfragen. Ja, warum ist die Bibel Autorität? Und dann in den nächsten 5 Predigten noch ganz andere Punkte. Wie kann man heute noch an Wunder glauben? Wie kann man heute glauben, dass Gott Mensch wurde und so sagen? So. Wir werden ein paar heiße Eisen anfassen und hinterfragen. Ich sage es euch aber jetzt schon, lückenlos beweisen werden wir uns euch wie immer gar nichts. Es wird mir nicht gelingen und niemandem, der nach mir predigt, irgendwie Menschen mit denkerischen Argumenten zu überzeugen, was wir glauben oder was Christen glauben. Und darum ist dieser Titel ziemlich naiv, nicht nur negativ gemeint. Ich sage euch deswegen jetzt schon, ihr werdet eine gewisse Form von Naivität brauchen, um zu glauben. Es ist nicht die dümmliche Naivität, die irgendwie zu faul ist nachzudenken oder nicht intelligent genug oder so, sondern es ist eine begründete Naivität. Eine Naivität, zu der du dich entscheidest. Es ist Vertrauen. Und letztlich ist Vertrauen immer ein bisschen Naivität, weil Vertrauen kann bitter enttäuscht werden und ist immer ein Risiko. Also deswegen, Glaube heißt für mich, hinterfragen, durchdenken, abwägen, und dann aber irgendwann Vertrauen. Weil irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich die Gründe gesammelt habe und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und dann muss ich glauben. Und dafür brauche ich einen Schuss Naivität. Okay, aber hinterfragen wir heute mal das. Warum sollte man der Bibel vertrauen können? So, erstes Stichwort, was da oben vielleicht schon erschienen ist, erscheint jetzt. Entmythologisierung. Diesen Begriff hat Anfang des letzten Jahrhunderts, oder vielleicht eher Mitte des 40er Jahre, würde ich sagen, ein Theologe namens Rudolf Bultmann geprägt. Und sein Anliegen war, die Bibel von ihren Mythen zu befreien. Also von den Dingen, die so viele Christen als historisch annehmen, aber die seiner Meinung nach Mythen sind. Ich sage jetzt mal Legendenbildung. So, aus seiner Sicht, und er hat dann die Bibel so ein bisschen bearbeitet, blieb als historisch nicht so wahnsinnig viel übrig. Er sagte zum Beispiel, das ging ihm vor allen Dingen ums Neue Testament, Jesus, er sagte also vielmehr, dass er gelebt hat, könne man seiner Meinung nach nicht mehr historisch rekonstruieren. Seine Wunder, viele seiner Reden, sein Sterben und Auferstehen, alles das, ob das passiert ist, sei nicht rekonstruierbar für ihn. Mythen, Legenden. Die junge Kirche habe das so im Rückblick auf diesen Meister Jesus erschaffen. Verrückterweise, Bultmann hatte überhaupt nicht das Anliegen, den Leuten zu erklären, warum sie da nicht mehr dran glauben können. Er wollte eigentlich Glauben wecken, das habe ich noch nie so richtig bei ihm begriffen, aber er hat nicht gesagt, dass man deswegen seinen Glauben über Bord werfen muss, sondern er sagte sogar, du kannst an den gekreuzigten und auferstorbenen Christus glauben, auch wenn das vielleicht nie passiert ist. Denn dein Glaube macht die Sache wahr. Okay, das klingt ziemlich postmodern übrigens, aber mir ist das zu wenig. Also, Bultmann ist heute ziemlich überholt. So. Aber trotzdem sollte man mir beweisen, dass es unsicher ist oder eher sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Dinge, die um Jesus sich drehen, überhaupt passiert sind, dann würde für mich eine riesige Portion Naivität dazu zu gehören, es trotzdem zu glauben. Also dann glaube ich an ein Phantom, was vielleicht existiert. Maximal weiß ich, dass es ihn gab. So. Und dass er irgendwie schon auch irgendwie für Furore gesorgt hat, sonst wäre nicht eine Kirche draus entstanden. Aber mehr weiß man nicht. Für mich wäre das zu wenig zu wissen. Ich muss, um glauben zu können, schon ein Stück weit begründen können, was habe ich hier vor mir? Ein Märchenbuch mit Legenden, die wichtig sind für den Glauben irgendwie, vielleicht aber nicht wahr, oder zuverlässigen Bericht. Ich finde das Stichwort Entmythologisierung aber gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, ich möchte das heute mal machen auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, es gibt moderne Mythen, die wir glauben und die uns davon abhalten, der Bibel zu vertrauen. Und so ein paar habe ich mal aufgeschrieben, ein paar Stichworte. Moderne Mythen. Das ist der erste Mythos, die Bibel ist zu alt. Muss man nicht ziemlich naiv sein und einen 2000 Jahre alte oder noch älter in den ältesten Teilen davon Buch zu glauben? Muss man nicht ziemlich naiv sein, um darin Wahrheit zu suchen? Ich denke genau das Gegenteil. Gerade, dass sie so alt ist, steigert für mich ihre Vertrauenswürdigkeit. Sie hat sich seit 2000 Jahren bewährt. Die Menschheitsgeschichte hatte ziemlich lange Zeit, das Ding zu prüfen und es scheint sich durchgesetzt zu haben. Immer noch gibt es Leute, die darauf vertrauen, auf ein sehr altes Buch. Also, stellt euch vor, ich würde euch hier ein Buch als Autorität für euer Leben verkaufen wollen, das letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt worden ist. Ihr würdet mir noch 5 Minuten zuhören, dann würdet ihr gehen. Wir wissen, auf so ein Buch werde ich mein Leben gründen, letztes Jahr entstanden. Nein. Also, zu alt empfinde ich als kein Argument. Man könnte natürlich sagen, ja, das Alter ist schon ein Problem, weil wer sagt mir, dass das Buch überhaupt zuverlässig überliefert worden ist? Ja, wer sagt mir, dass es wirklich so alt ist, wie es behauptet zu sein? Die Berichte über Jesus, die könnten auch 500 oder 1000 Jahre nach Christus entstanden sein. Und das kann ich heute nicht mehr, wie kann ich das noch verifizieren? Wie kann ich das nachprüfen? Oder man könnte sagen, okay, vielleicht sind die Texte damals entstanden, aber sie wurden abgeschrieben. Wer sagt mir, dass das noch zuverlässiger Bericht, zuverlässiger Überlieferung von den tatsächlichen ersten Texten ist? Zu alt. Aber das kann man leicht entkräften. Man hat 1950 zum Beispiel in einer Höhle bei Qumran Schriften entdeckt, Schriftrollen, viele, viele, gar nicht so viele christliche, gar keine christliche eigentlich. Aber eine war dabei, eine Jesaja-Rolle aus dem Alten Testament. Und sie war etwa 1000 Jahre älter als alles, was man vorher an Originaldokumenten hatte. Und es war überraschend, wie detailliert genau der Text übereinstimmte mit dem, was man in 1000 Jahre späteren Abschriften hatte. Es gab Abweichungen, aber die drehten sich um Punkt und Komma oder Buchstaben oder Schreibfehler, Abschreibfehler. Extrem wenig. Und man hat heute vom Neuen Testament zum Beispiel etwa 5000 Handschriften und etwa 10.000 lateinische Übersetzungen. Und sie sind sehr, sehr alt. Sie sind nicht alle absolut identisch, aber die Abweichungen drehen sich tatsächlich um so Kleinigkeiten. Buchstaben, Schreibweisen und so. Und die älteste Handschrift, die man vom Neuen Testament hat, ist nur ein Fetzen zugegeben, ein Fetzen aus dem Jahr 125 nach Christus, aus dem Johannesevangelium. Auch in diesen Höhlen dabei Qumran entdeckt, wenn es mich nicht täuscht. So, also die Forscher sind sich einig, es ist relativ leicht, aus den Handschriften, die man hat, den Originaltext zu rekonstruieren. Weil die Handschriften kaum voneinander abweichen, drin nur wenig. Und weil klar ist, den Schreibern, den Abschreibern, war das, was sie abschrieben, unglaublich heilig. Man gab sich eine unglaubliche Mühe, um sicherzustellen, dass den Schreibern kein Fehler passierte, geschweige denn, dass sie mutwillig etwas verändert hätten. Also zu alt ist ein Mythos, den wir ablegen können. Man könnte sagen, die Bibel ist zu gefärbt, das ist das Zweite. Zu gefärbt, also was ich damit meine, sie ist von Menschen geschrieben. Und zwar von Menschen, die glaubten. Heißt, die nicht neutral waren. Heißt, die das schrieben mit einer Intention, dass andere, die es lesen, glauben. Also gefärbt. Ist es nicht naiv, Menschenwort für Gottes Wort zu halten? Natürlich wurde die Bibel von Menschen geschrieben. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, behauptet kein Mensch. Und ich denke immer, zum Glück nicht. Zum Glück ist sie von Menschen geschrieben. Und deswegen ist sie allerdings regelrecht durchtränkt von Menschlichem. Für mich ist das aber ein Pluspunkt. Die Bibel erhebt nicht wie der Koran den Anspruch, dass sie dem Schreiber Wort für Wort, mehr oder weniger in Trance oder was immer, diktiert worden sei. Und deswegen Wort für Wort, exakt so, Gottes Wort ist. Das zu glauben, würde mir, das ist ein persönliches Statement, zu viel Naivität abverlangen. Die Bibel verschweigt hingegen überhaupt nicht, dass es ganz normale Menschen waren, die geschrieben haben. Und zwar unzählig viele verschiedene. Und das macht sie mir ein Stück weit vertrauenswürdiger. Ich sage euch warum. Die Schriften des Alten Testaments sind entstanden über einen Zeitraum von vielleicht 1000 Jahren. Und aus der Geschichte dieses antiken Volkes Israel heraus. Und da gab es eine lange Zeit der Reifung. Ich denke, fast wie so ein guter Whisky, der braucht nur 12 Jahre oder 16. Dichter, Propheten, Geschichtsschreiber, Priester haben darin festgehalten, was sie, was ihr Volk mit Gott erlebt. Und es wurde mündlich weitergegeben, später verschriftet. Manche Dinge wurden direkt verschriftet, geht manchmal aus den Texten hervor. Und das Überraschende finde ich, das Alte Testament liest sich nicht glatt. Hier wird ehrlich beschrieben, welche Erfahrungen Menschen mit Gott machten, und es wird auch beschrieben, was für negative Erfahrungen sie machten oder wo sie selber extrem negative Dinge getan haben. Die großen Glaubenshelden in der Bibel, die werden gar nicht als solche beschrieben. Da ist ihre Fehler drin, ihr Versagen, ihre Zweifel. Also, was ich damit sagen will, das Alte Testament vor allen Dingen liest sich grausam unzensiert. Und für mich macht es das glaubwürdig. Hier scheint sich niemand die Mühe gemacht zu haben, die Geschichte ein bisschen zu glätten, damit sie glaubwürdiger wird, besser rüberkommt. Dann vielleicht nicht mehr ganz so wahr ist, wie es damals war, aber vielleicht glaubhafter oder so. Also, zum Alten Testament war das. Oder das Neue Testament entstand ein bisschen anders, in viel kürzerer Zeit. Etwa 50 nach Christus ging es vielleicht los. Und wurde dann in den nächsten Jahrzehnten wurde aufgeschrieben, was ihr im Neuen Testament findet. Und warum wurde es aufgeschrieben? Weil die christliche Kirche sich ausbreitete. Weil es nötig wurde, irgendwie das, was die Kirche glaubt, festzuhalten. In den ersten Gemeinden, den allerersten in Jerusalem und so, in Entfernung, die nicht ganz so weit weg waren vom alten Israel, waren vor allem die Leute prägen, die Jesus noch persönlich gekannt haben, die Apostel oder ihre Schüler. Sie prägten maßgeblich Glauben, Lehre, erzählten von dem, was Jesus gesagt hat, was sie erlebt hatten mit ihm. So, das änderte sich aber mit der Zeit. Die Leute starben so nach und nach. Und mit der Geografie. Gemeinden wurden entstanden weit weg von dem eigentlichen Ort des Geschehens. Die Augenzeugen wurden weniger. So. Und dann wurde es nötig, und in diesem Zeitraum sind die Evangelien, die Berichte entstanden, es wurde nötig, festzuhalten und zu sammeln, was haben wir als tragenden Grund unseres Glaubens. Und Lukas zum Beispiel hat eines der Evangelien geschrieben. Und er sagt am Anfang seines Evangeliums, was er da getan hat. Sehr, sehr menschlich. Aber sehr, sehr zuverlässig, finde ich. Ich lese euch mal vor. Er sagt, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Vor ihm haben das schon Leute getan, sagt er. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Ich denke, er meint die Apostel. Die haben uns das überliefert, die waren dabei. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, irgendein Freund von ihm oder was immer, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas war ein Sammler. Er sammelte die Berichte, die schon im Umlauf waren, über Jesus. Und dann sagt er, und dann habe ich nachgeprüft. Lukas lebte noch zur Zeit, wo Augenzeugen noch da waren. Ich habe nachgeprüft, was davon ist glaubhaft und was nicht. Und ich habe es in eine Form gebracht und aufgeschrieben. So. Er war ein Sammler, das ist der Grund, warum man bei Markus und bei Matthäus manchmal exakt denselben Wortlaut liest. Sie haben auf dieselben Quellen zurückgegriffen, die schon da waren. Das waren nicht die ersten, die aufgeschrieben haben. So. Und er behauptet, dass das, was er da tut, keine Legendenbildung sei, sondern Geschichtsschreibung, behauptet er. Es spricht viel dafür, dass Matthäus zum Beispiel tatsächlicher Augenzeuge Jesu war. Einer der Jünger. Oder Johannes genauso. So, und daneben gibt es dann im Neuen Testament die Briefe, die Paulus geschrieben hat an die entstehenden Gemeinden und die man festgehalten hat, weil man merkte, hier steht mehr drin als nur einfach ein paar nette Briefe an uns. So. Ich kürze das jetzt mal ab. Etwa 200 Jahre später dann war der Prozess abgeschlossen, dass man sich in der Kirche geeinigt hat, okay, welche dieser Bücher, dieser Briefe nehmen wir auf in den Kanon, so nennt man diese Sammlung von biblischen Büchern, nehmen wir auf in die Bibel. Und das waren wieder Menschen, die das taten, natürlich. Sie haben darüber diskutiert und gestritten vielleicht sogar. Aber sie haben ein paar Kriterien aufgestellt, was kommt hier rein. Das Alte Testament war natürlich ziemlich unstrittig, aber beim Neuen. Schriften, die noch nicht so lange her sind, dass sie entstanden sind. Man hat gesagt, die Schriften müssen von Augenzeugen oder Schüler der Augenzeugen entstanden sein. Also Nähe zum Geschehen. Alles andere mag auch wahr sein, aber kommt nicht rein. Und dann war es wichtig, sie müssen in der Kirche allgemein anerkannt sein. Wo wir uns uneinig sind, das lassen wir draußen. Das umstrittenste Buch war die Offenbarung. Und sie sagten, es muss dem, was Jesus gelehrt hat, entsprechen. Irgendein abgedrehter religiöse Fantasterei, nehmen wir lieber nicht rein. Und es gibt Bücher heute noch, lest mal das Thomas-Evangelium, wenn so irgendwo über den Weg läuft, das lest ihr und ihr merkt schnell, okay, das ist was anderes hier. Was hier an Legenden, also das klingt schon so, ja? Hat man lieber nicht reingenommen. Heißt nicht, dass da nichts Wahres drinsteht. Kann ich nicht beurteilen. Also, das ist menschlich entstanden und ich bin froh darüber. Das macht aus der Bibel natürlich etwas völlig anderes als ein Gesetzeswerk oder eine Sammlung von göttlichen Wahrheiten, wo ich nur aufschlage und dann weiß ich. Es macht aus der Bibel eine Erzählung. Eine Erzählung einer langen, langen, langen Geschichte. Und verschiedenste Menschen erzählen diese Geschichte. Diese Geschichte Gottes mit uns. Ich komme nachher nochmal drauf. Aber macht sie das glaubwürdiger oder unglaubwürdiger? Nächster Mythos. Man könnte sagen, die Bibel ist zu widersprüchlich. Sie widerspricht sich ja selbst an einigen Stellen. Ein moderner Mythos. Deswegen könnte man ihr nicht glauben. Ich habe schon angedeutet, gäbe es ein Buch, an dem zig Menschen über Jahrhunderte geschrieben haben, und das Buch wäre ohne Widersprüche, das wäre für mich der Beweis, dass das ein Fake ist. Die Widersprüche, die man finden kann, drehen sich um Nebensächlichkeiten. Das hat nicht einer behauptet, Jesus sei auferstanden, und der andere behauptet, nein, er sei es nicht. Es dreht sich um Nebensächlichkeiten. Ein Beispiel. Markus, Matthäus, Lukas erzählen davon, dass Jesus am Ende seines Lebens, kurz bevor er verhaftet wurde, im Tempel ziemlich Radau macht und da Leute rausjagt. Kennt ihr vielleicht die Story? Johannes erzählt es auch, aber er sagt, das war ganz am Anfang. Und das widerspricht sich. Man kann sagen, oh, vielleicht war das ja zweimal. Unwahrscheinlich. Es widerspricht sich, ja. Es ist eine Nebensache. Auch, ja, auch wahr. Was mich überzeugt, ist, die junge Kirche hat diese Texte gesammelt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und natürlich ist ihnen aufgefallen, oh, das widerspricht sich. Man hat es nicht geglättet. Man hat es nicht umgedreht, anders angeordnet. man hat es nicht ausgebügelt. Verschiedene Leute haben dieselben Ereignisse aus verschiedenen Blickrichtungen wiedergegeben und man hatte den Mut, da wo sich die Dinge widersprechen, es trotzdem stehen zu lassen. Man hatte den Mut, das Menschliche in der Bibel drin zu lassen, auch wenn das die Sache nicht leichter macht, aber für mich glaubwürdiger. Für mich macht es die Bibel echter. Lasst mal drei Leute, die hier sitzen, erzählen, was bei der Fußball-WM 2006 passiert ist, ohne dass sie jetzt ins Internet gehen können und nachprüfen und recherchen, so einfach aus ihrer Erinnerung. Wir hätten nicht drei identische Berichte. Wir würden aber auch nicht sagen, das sind ja drei völlig unzuverlässige, unglaubwürdige, erstunkene und erlogene Berichte, mindestens wenn die drei alle irgendwie die WM miterlebt haben, ja, und nicht nur einfach irgendwas erfinden. So. Aber die Gesamtheit dieser drei Berichte würde uns der Wahrheit, was bei der WM wirklich passiert ist, näher bringen, als wenn sich eine Person vier hinsetzt und sagt, okay, lass uns mal hier glätten, das passt nicht, passt nicht, passt nicht, ich mache einen Bericht daraus. Ich glaube, wir werden weiter von der Wahrheit entfernt, als wenn wir sagen, wir lassen sie nebeneinander stehen, wir lesen sie alle und wir kommen eventuell damit dem tatsächlichen Geschehen näher. Was beim Sommermärchen war. Also, so etwa verstehe ich Widersprüche in der Bibel. Und damit sind wir bei Mythos Nummer 4. Mythos Nummer 4 ist, die Bibel ist historisch unzuverlässig. Sie sei kein Geschichtsbuch, sagt man, sondern ein Legendenbuch. So, jetzt müsste man eigentlich, um dem gerecht zu werden, Buch für Buch durchgehen und das überprüfen. Manche Bücher in der Bibel sind tatsächlich in fast dichterischer, lyrischer Sprache geschrieben und sie erheben einen anderen Anspruch als andere, die in sich den Anspruch tragen, das hier ist Bericht und nicht Dichtung. Ja? Dafür haben wir jetzt natürlich keine Zeit. Aber nur mal ein Beispiel. Wenn ihr Texte lest aus einer Zeit, die entstanden sind, als die Bibel entstand, Altes Testament. Also es gibt so babylonische Texte zum Beispiel. Keine Ahnung, wie ihr da dran kommen wollt. Könnt ihr nicht wirklich lesen. Ne? Aber wenn man das liest, dann sieht man, was Legendenbildung ist. Dagegen liest sich das, was in der gleichen Zeit im Alten Testament entstanden ist, fast nüchtern, realistisch. Also mal ein Beispiel, wenn man bei den Babyloniern liest, wie sie sich die Erschaffung der Welt vorgestellt haben, Hochzeit von Himmel und Erde, der Mond und der Sonnengott und so, und da sagt die Bibel nur, Gott schuf alles und er hängte zwei Lichter an die Decke. So. Das ist astronomisch, vielleicht auch nicht ganz genau, aber es ist abgeklärter, nüchterner und es war auch ein bisschen ein Seitenhieb. So. Oder wenn man die biblischen Berichte über das Neue Testament nimmt, was spricht dafür, dass es historisch zuverlässige Berichte sind und nicht nur die Jünger haben irgendwie erfunden später, weil Jesus nicht mehr da war und naja, aber irgendwie, ne? Was spricht dafür, dass es historische Berichte sind, denn zu Beginn der Inhalt, das erleben wir ja nicht alle Tage, ne? Wunder, ein Mensch läuft über die Erde, behauptet, er sei Sohn Gottes, er stirbt und steht auf, also gut, der Inhalt lässt schon Fragen offen, kann ich sagen, meine Güte. Beweisen kann man nicht, dass das historische Berichte sind. Interessant finde ich aber folgende Quellen. Bei einem nicht christlichen Schreiber der damaligen Zeit, Josephus heißt er, Flavius Josephus, war jüdischer Geschichtsschreiber. Und er hatte nichts mit den Christen am Hut. Und er schreibt in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, ich zitiere ihn, um diese Zeit lebte Jesus, ein Mann voll Weisheit, wenn man ihn überhaupt einen Mann nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Dinge. Und war ein Lehrer derjenigen Menschen, die gern die Wahrheit aufnehmen. So zog er viele Juden und viele aus dem Griechentum an sich. Dieser war der Christus. Als Pilatus ihn auf die Anzeige der bei uns an der Spitze stehenden hin mit der Kreuzigung bestraft hatte, hörten diejenigen, die ihn zuerst ins Herz geschlossen hatten, nicht mit ihrer Zuneigung auf. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tage wieder lebend, wie die göttlichen Propheten dies und tausend andere Dinge von ihm verkündet hatten. Noch bis jetzt hat der Stamm der Christen, die nach ihm benannt sind, nicht aufgehört. Es gibt noch andere nichtchristliche Quellen, die ein Stückchen unterstützen, was die Bibel über Jesus erzählt. Das ist auch kein Beweis. Man kann sagen, Josephus war gekauft oder was weiß ich, oder er war nicht klar bei Verstand oder er hat nur geschrieben, was so die Christen so erzählen. Ne? Beweis ist das nicht. Aber es ist etwas, was den Grund stärkt, daran zu glauben, dass es historisch ist. Du kannst sagen, der Inhalt, der scheint mir unglaublich logisch. Wenn das wahr ist, was die Bibel berichtet, dann ist das in der Tat das Außergewöhnlichste, was hier passiert ist. Aber von ihrer äußeren Form her sind die biblischen Berichte alles andere als unzuverlässig. Sie sind wesentlich zuverlässiger als alles, was man sonst so an außerbiblischen Quellen überhaupt aus dieser Zeit hat. Wir zweifeln nicht an der Historizität von Cäsar. ist in Sicherheit gelebt. Und das, was man über ihn weiß, wird schon halbwegs stimmen. Obwohl die älteste Abschrift, die man von ihm hat, aus dem Jahr 1000 stammt. Und es gibt wohl nur 10. Gallische Kriege, oder wie das heißt, wo von Cäsar beschrieben ist. Ne? Und trotzdem sind wir sicher, natürlich, natürlich. Die biblischen Zeugnisse sind wesentlich umfassender. So, ich habe jetzt viel angerissen über die Entstehung der Bibel. Das alles sind vielleicht Argumente. Ich habe eben gesagt, ich werde es euch nicht beweisen können. Das macht die Bibel vielleicht auch zu einem interessanten Buch so. Aber es macht sie noch nicht zu der Autorität für euer Leben, oder? Und deshalb muss ich jetzt zum Schluss noch zwei Fragen beantworten. Die erste: Warum kann man sagen, dass die Bibel mehr ist als Menschenwort, sondern Gottes Wort, so wie Luther sagte und andere auch? Obwohl es doch nur Menschen geschrieben haben. Das ist die Sache mit der Inspiration. Und dann die zweite Frage: Und inwiefern hat sie jetzt Autorität? Also, ich richte mich nach ihr. Wie soll ich das verstehen? Warum hat sie das? Also, der nächste Punkt ist die Inspiration. Diese zwei Punkte jetzt werden kürzer als der erste. Dass die Bibel also mehr als ein antikes Geschichtsbuch, sondern Gottes Wort sein soll, das folgt aus der Überzeugung, dass die Worte göttlich inspiriert sind. Die Bibel behauptet das von sich selbst. 2. Timotheus 3, Vers 16, lese ich mal vor. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung der Glaubenden, für die Zurechtweisung, bla 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 bla. Ja. Jede Schrift, die von Gottes Geist aus eingegeben wurde. Paulus schreibt das, und er schreibt es natürlich im Blick auf das Alte Testament. Also das Neue war zu seiner Zeit in Fragmenten da, so aber noch nicht als Bibel zusammengestellt. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie hat man sich das vorzustellen? Von Gott eingegeben. Ist es glaubhaft? Inspiration meint zuerst einfach mal so vom Wort her, von Gottes Geist durchweht oder durchdrungen oder von Gott eingehaucht. Oder ich habe eine schöne Umschreibung gelesen, die Schrift atmet Gott. Und warum glauben Menschen das? Wie soll ich das glauben? Nur weil es in dieser Bibelstelle steht, die ich gerade zitiert habe, das geht nicht. Ich glaube ja nicht an die Bibel, weil die Bibel sagt, dass ich an sie glauben soll. Es muss mehr geben als das. Ich glaube, der erste Grund, warum ich das glauben kann, ist, Menschen machen seit 2000 Jahren die Erfahrung, dass es so ist, dass die Bibel Gott atmet. Dass sie lebendig wird, dass Gott durch sie mitten ins Leben reinredet, dass sie inspirierend ist. Wer von euch würde sagen, durch die Bibel hat Gott schon zu mir geredet? Ob vielleicht nur einmal oder 100 Mal, egal, wer von euch würde das sagen? Okay, vorne viele, hinten weniger. Das ist eine subjektive Erfahrung. Also ich beweist gar nichts wieder. Ne? Aber ich glaube, du wirst nicht von der Inspiration der Bibel überzeugt sein, wenn du sie nicht selber inspirierend für dich erlebt hast. Dass, wenn du noch nicht erlebt hast, dass Gott durch sie redet. Denn wenn sie inspiriert ist, dann redet Gott durch sie. Und wenn Gott durch sie redet, dann wirst du skeptisch bleiben, solange du nichts gehört hast. Ja? So, trotzdem kann man sich fragen, angenommen, es ist so. Sie ist von Gott inspiriert. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich muss mir das vorstellen können. Angenommen, Gott redet durch diese Worte. Angenommen, er hat sich in irgendeiner Form Menschen damals offenbart. Sich erlebbar gemacht, irgendwie zu ihnen gesprochen, durch Ereignisse, durch was immer. Und sie haben diese Erfahrung aufgeschrieben. Warum sind das trotzdem jetzt mehr als Menschenworte? Warum sind das inspirierte Worte? Es gibt, ich sag mal so drei Stichworte, wie Menschen sich versucht haben, das vorzustellen. Das sind so drei Begriffe zur Inspiration. Das erste ist die Lehre der Verbalinspiration. Sie beschreibt, wie man sich praktisch bis ins Mittelalter und dann auch nochmal im 18., 19. Jahrhundert ganz stark vorgestellt hat, wie das war mit der Inspiration. Und nach dieser Überzeugung ist die Bibel wörtlich inspiriert. Also da ist dem Schreiber das praktisch Wort für Wort diktiert worden. So. Sie ist Wort für Wort Gottes Wort. Da muss man sich fragen, ja, deutscher Text oder hebräischer Text oder was, aber gut. Das ist jetzt sehr, sehr plakativ beschrieben. Ich glaube, Leute, die diese Inspirationslehre folgen, würden sagen, oh, das war ja, es gibt ein bisschen differenzierter Sinn, stimmt. Trotzdem, mal so platt drüber, ja. Diese Inspirationslehre führt natürlich dazu, dass man zwangsläufig auch irgendwie zu einer Irrtumslosigkeit der Schrift kommt. Ne? Wenn das alles wirklich Gottes Wort ist, Gott wird sich nicht irren. Macht dann an den Dingen, wo es Unterschiede gibt, eher Schwierigkeiten. Dann gab es eine andere, oder gibt es, die Personalinspiration. Also verbal heißt ja, das Wort ist inspiriert, ne, jedes Wort. Personal, mehr die Person des Schreibers. Also, etwas moderater vielleicht die Vorstellung. Also der Schreiber, die Person, ist inspiriert, Gott hat zu ihm geredet, ihm sich offenbart und so. Und jetzt gibt er diese Offenbarung aber in seinen Worten, in seinem Stil weiter. Das schließt die Möglichkeit sogar von Fehlern ein, von dem, was von ihm menschlich da eingeflossen ist. Und deswegen wird zum Beispiel ein Mensch, der in einem antiken Weltbild aufwächst, das natürlich auch in seinen Worten beschreiben. Und wenn wir das als moderne Menschen lesen, dann finden wir das in Einzelheiten vielleicht fehlerhaft oder so. Aber das, was er über Gott schreibt, ist für uns auch noch wichtig. So. Das wäre die Personalinspiration. Es geht mehr, dass die Person inspiriert war, nicht so sehr die Worte. Und das Dritte, was es noch gibt, die Realinspiration. Das heißt, die Ereignisse, die damals real geschehen haben, darin war Gottes Geist. Das war inspirierend. Und Leute haben diese Ereignisse schlicht und einfach bezeugt jetzt, aufgeschrieben, so, wiedergegeben. Und das ist jetzt nicht mehr inspirierend, sondern das, was damals passierte, das ist das Inspirierende. Oder das Inspirierte, so. Und dann kann man natürlich fragen, ja gut, ist das jetzt mehr oder weniger genau wiedergegeben, was damals so Inspirierendes passiert ist? Wie zuverlässig ist das noch? Verbal, Personal, Real, Inspiration. Welches ist wahr? Ich enthalte mich eines Kommentars, habe ich gedacht. Natürlich jetzt politisch korrekt vielleicht. Aber okay, was ich sage ist, mindestens müsst ihr es hören, dass es persönlich meine Meinung ist. Ich glaube, dass die Bibel eine Mischform ist. Aus diesen drei. Wenn ich einen Satz lese, den Jesus gesagt hat, und man kann davon ausgehen, dass die Jünger, das war damals oft so, dass Schüler von einem Lehrer sehr schnell memorierten, was sie da hörten, die prägnanten Sätze, und vielleicht sogar schon relativ schnell aufschrieben, wenn sie schreiben konnten, weiß ich nicht. Wenn ich also einen Satz lese, den Jesus wirklich gesagt hat, dann ist es für mich Verbalinspiration. Das halte ich für wörtliches Wort Gottes, Jesu. Ja? So, dann lese ich Paulus und ich sehe bei ihm einen Menschen, der inspiriert ist, der unglaublich tiefes Verständnis durch die Begegnung mit Gott über Gott gewonnen hat. Und der das, sage ich in meinen Worten, persönlich in seinen Worten ausdrückt. Manchmal sogar sagt, hey, das sage ich jetzt, hat nicht Jesus gesagt, sage ich euch. Ja? So. Da empfinde ich personale Inspiration. Und reale Inspiration ist auch nicht ganz doof. Natürlich, an weiten, weiten Strecken ist die Bibel ein Geschichtsbuch. Ereignisse, Ereignisse, Ereignisse. Und Menschen haben aufgeschrieben. Großartige Ereignisse, die Geschichte Gottes mit den Menschen. Wie auch immer du dir das vorstellst, nichts davon wird dir beweisen, dass die Bibel inspiriert ist. Ich sag's nochmal, du musst es selber die Erfahrung machen, dass sie dich inspiriert. Dann ist es dem auf die Spur. Und das Letzte noch, Autorität. Warum hat die Bibel jetzt nun Autorität über mein Leben? Warum soll sie das haben? Warum richte ich mich nach ihr? Ich habe vorher schon mal gesagt, sie ist kein Gesetzeswerk, so mit einfachen Lebensregeln drin. Natürlich finden sich Lebensregeln da drin, Gebote und so, gute Gebote. Aber die Bibel hat nicht deswegen Autorität, weil sie Vorschriften macht. Die macht der Koran auch und der hat über mich überhaupt keine Autorität. Die Bibel hat keine Autorität, außer die Autorität Gottes, der dir in dieser Bibel begegnet. Wir glauben nicht an ein Buch, wir glauben an den Gott dieses Buches. Und das heißt, Autorität wird es in deinem Leben erst haben, wenn du diesem Gott, der dir darin begegnet, vertraust. Vorher nicht. Und da braucht es dann diesen Schuss Naivität, von dem ich eben gesagt habe. Gott zu vertrauen, ist Vertrauen. Nicht totales, absolutes Wissen ist ins Letzte. Risiko. Okay, Autorität ist also Gottes Autorität, die hier rüberkommt. Und dann aber, wie übt sie das jetzt aus? Wie übt sie Autorität aus? Wie kann ich mich nachher richten? Ich habe schon mal hier, ich sage es nochmal, nicht durch konkrete Anweisungen in allen Fällen. Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Ich empfinde unheimlich wichtig, dass wir ernst nehmen, dass die Bibel eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte Gottes mit tausenden Menschen erzählt und auch mit tausenden Menschen erlebt. Über viele Jahrhunderte und eine Geschichte, die darin gipfelt, dass Gott sich in Jesus zeigt und sagt, so bin ich. Und deswegen dürfen wir die Bibel nicht hier mal lesen und mal da und nur so ein paar Dinge rausgeben. Wir müssen sie komplett kennen, sage ich jetzt mal. Das heißt nicht, dass ihr von jetzt anfangen müsst zu lesen, aber je mehr ihr diese Geschichte in ihrer Gesamtheit begreift, wird die Bibel für euch lebendig werden. Es ist eine alte, alte Geschichte, die mir hilft, heute mein Leben zu leben, weil ich die Geschichte kenne. Also eine Geschichte, die damals passiert und die ich heute in mein Leben übersetzen muss. Übersetzen. Und dazu ein Bild, das mir hilft, zu beschreiben, wie ich Autorität der Bibel verstehe. Es ist von N.T. Wright. Keine Ahnung, was der Mensch sonst verzapft hat, aber er hat ein Bild gebraucht, um die Autorität der Bibel zu beschreiben. Und das hilft mir unglaublich. Und darum hängt das bis davon noch diese merkwürdigen Schauspieler. Er sagt, stellt euch ein Bühnenstück vor. Shakespeare. Und stellt euch vor, es besteht aus 5 Akten. Der 5. Akt ist weg, verloren gegangen. Vielleicht hat ihn Shakespeare nie geschrieben. Wir haben nur 4. Also das Stück endet offen unfertig. Aber es ist so gut, dass es gespielt werden muss. Was tust du? Einfach den 5. Akt schreiben und es für Shakespeare ausgeben? Nein, das kannst du aus Ehrfurcht vor diesem Autor für Shakespeare nicht tun. Was tust du? Du suchst dir Schauspieler, die Shakespeare gespielt haben, die Shakespeare kennen, die ihn oft gespielt haben, aus vielen Bühnenstücken, die ihn auch genial verkörpern können, seine Figuren, die irgendwie wissen, was er denkt, wie er fühlt, was er geschrieben hat, was seine Botschaft war, so. Und diese Schauspieler bekommen von dir die Aufgabe, spiel den 5. Akt frei. In Shakespeares Geist. Wright sagt, die ersten 4 Akte sind die Bibel. 4 Akte einer großartigen Geschichte, der Geschichte eines großartigen Autors. Wir spielen den 5. Akt in unserem Leben. Und wir spielen es frei. Um der Bibel gerecht zu werden, ist es unsere Aufgabe, in diese 4 Akte einzutauchen und den Herzschlag des Autors zu begreifen, den Shakespeare und Gottes. Zu fühlen, zu kennen, so viel wie möglich über ihn zu erfahren. Und daraus den 5. Akt unser Leben zu entwickeln. Ein Akt, der diesem Herzschlag entspricht. Und so stellt er sich, und das hilft mir ungemein, Autorität der Bibel vor. Ja? Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, einfach nur aus den ersten 4 Akten ein paar Passagen rauszunehmen, daraus einen neuen Akt zu basteln. Sondern die Geschichte muss weitergehen. Es ist auch nicht erlaubt, einfach ein Drehbuch festzulegen für den 5. Akten, zu sagen, das ist Shakespeare. So hat man zu leben, nicht anders. So musst du glauben, sonst ist es nicht biblisch. Sondern er sagt, wir sind gezwungen, frei zu spielen. Aber es liegt in unserer Verantwortung, diese Akte zu kennen und uns in unserem Gewissen, so gut es geht, daran zu binden. Uns dem Autor zu verpflichten. So sieht Autorität der Bibel für mich aus. Das macht die Sache leider nicht leichter. Leichter ist es, ein paar Vorschriften zu haben, ne? Als eine Geschichte, deren Herzschlag du erspüren musst. Und es gibt Menschen, die nach der Bibel leben wollen, eine große, große Verantwortung. Ich hoffe, ihr habt dieses Bild verstanden. Ich musste es ehrlich gesagt 3-mal lesen, bis ich begriffen habe, was er mir sagen will. Denkt mal über dieses Bild nach, ob euch das helfen kann, diese 4 Akte, der Autor Gottes, dem ich vertrauen muss, den ich kennen muss, um mein Leben heute auf die Bühne zu gründen. Und deswegen der Action Step auf eurem Zettelchen steht da. Lies, versteh, atme die Geschichte und dann lebe sie. Lies, versteh, atme und lebe die Geschichte. Lass dich in diesem alten Buch inspirieren und such darin die Stimme Gottes. Und wenn du denkerische Zweifel hast, wie ich es heute ein paar angerissen habe, dann geh denen nach und man kann viel, viel mehr lesen und darüber hören, als ich jetzt heute gesagt habe. Aber glaub nicht einfach nur, weil du denkst, es ist einfacher. Sondern such Gott darin und auch Antworten.